Da sind wir wieder mit unserem Speech and Language Podcast 2.0. Ich bin Anja Herbach und neben mir sitzt die
Caroline Selzer. Hi Anja.
Hi Caroline. Ja, heute haben wir uns ja ein interessantes Thema vorgenommen, und zwar die auditive Verarbeitungsstörung. Ne, da war eine Frage aus den Reihen unserer Studenten, wie denn das genau zu verstehen ist nochmal, also wie man das vielleicht etwas genauer fassen kann auch, und deswegen.
Deswegen haben wir gesagt, wir gucken da nochmal drauf, wie heißt das denn eigentlich jetzt? Wir kennen noch den Begriff ZAV, ne? Zentralauditive Verarbeitung, oder dann auch Zentralauditive Verarbeitungsstörung. Mhm. Dann gab es das nochmal mit AVWS, Wahrnehmung noch mit drin.
Mhm, genau. Und wir beziehen uns jetzt heute hauptsächlich auf das, was die Norina Lauer schreibt. Die hat sich ja nochmal komplett überarbeitet mit ihrer Ausgabe des Buches Auditive Verarbeitungsstörung bei Kindern im Jahr 2014. Ne? Da gibt es auch einen schönen Artikel, der im Forum Logopädie erschienen ist, und zwar auch wahrscheinlich 2014, im Januar 2014. Danach kam dann das neue Buch raus, auch von ihr. Und genau, das wollen wir jetzt nochmal unter die Lupe nehmen, ne? Weil sich ja da dann schon ganz schön was getan hat, eben auch im Hinblick auf, wie definiert sich eigentlich eine auditive Verarbeitungsstörung im Verhältnis jetzt zur früheren sogenannten zentralauditiven Verarbeitungsstörung. Und da hat sich jetzt auch begrifflich was getan, ne?
Und wir haben ja beide gemerkt, so Kinder, die nur das haben, kennen wir gar nicht so viele, weil auch die Diagnose ja gar nicht so einfach zu stellen ist, jedenfalls nicht so im normalen logopädischen Bereich. Ne? Wir brauchen unbedingt eine Diagnose aus der PAD-Audiologie heraus. Einfach nochmal andere Sachen ja auch ganz
phoniatisch,
klar.
Ja. Bildaudiologisch diagnostizieren lassen unbedingt, und auch mit nach Möglichkeit eben diesen apparativen und objektiven Testverfahren. Ne? Also das ist dringend notwendig, weil sonst kann man davon schlicht und ergreifend nicht sprechen. Ne? Also das heißt, das, was der Logopäde dann macht, in jedem Fall erst im Nachgang. Also ich brauche ein Rezept vom PAD-Audiologen, Phoniater, wo drauf steht zentralauditive Verarbeitungsstörung.
Oder auditive Verarbeitungsstörung. Na, jetzt. Genau. Genau. Nee. Ne? Früher hätten wir das gesagt. Jetzt wissen wir, verarbeitet wird sowieso zentral.
Genau, ja, okay. Ne? Also so hat sich das eingeschliffen. Ne?
Genau. Logopädin lieben Abkürzungen. Ich sage auch immer noch ZAV, dabei ist es was anderes.
Die AV, die müssen wir
ja, genau. Ne? Und sie hatte da vorher schon so ein komplexes Modell mit lauter Bottom-up- und Top-Down-Prozessen, um sich vorzustellen, wie funktioniert das eigentlich, auditive Reize zu verarbeiten.
Mhm. Immer die unter Frau der Lauer jetzt, ne?
Genau, von der rede ich. Immer unter der Voraussetzung, dass im Ohr selber, Mittelohr, Trommelfell, Innenohr, da kein Problem vorliegt. Ne? Das ist ja auch so eine wichtige Voraussetzung, da rutscht der Schall durch. Und du hast noch so Begriffe benutzt wie sprachgebunden oder sprachungebunden.
Genau, also wir, neben dem, was die, hier, Taschentuch raschelt ganz schön laut hier, ne? Neben dem, was Frau Lauer geschrieben hat, gibt es ja auch im AWMF, ne? Hier die S1-Leitlinie, die 2019 erst aktualisiert wurde, aber schon seit Ende der 90er Jahre existiert, und da nennt sich das definitiv anders, also nennt sich das eben AVWS, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Und da positioniert sich ja die Frau Lauer, Frau Professor Dr. Lauer, relativ klar. Sie sagt, dass es geschickter ist, tatsächlich einfach nur von einer auditiven Verarbeitungsstörung zu sprechen, um tatsächlich diese Verarbeitungsleistung, die im Hirnstamm stattfindet, irgendwie damit genauer zu bezeichnen. Ne? Und das sind dann eben entsprechend ihres Modells auditiver Verarbeitungsstörungen ganz bestimmte Fähigkeiten oder ganz bestimmte Aspekte, die da dann eben auch nur auffällig sind. Ne? Mhm. Vielleicht machen wir das mal so, dass wir uns die beiden Modelle, das alte von der ZAV und das neue von der AV, also jetzt haben wir es begrifflich dann auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Ne? Also Bottom-up und Top-Down-Prozesse heißt einfach, die Prozesse sind nicht immer von unten nach oben nur gesteuert, also erst die akustische Stimulation, anschließend eben sensorische Prozesse, die einsetzen, ne? Also im Bereich des peripheren Hörens, und dann steigt das Ganze immer weiter auf über den Hirnstamm, dann irgendwie in die kortikalen Regionen, ne? Mhm. So ist das gedacht, aber das wäre halt praktisch jetzt bottom-up, und top-down bedeutet schlicht und ergreifend, dass ja das, was ich oben auf der kognitiven Ebene habe, auch das, was ich dann letztendlich empfinde, mit beeinflusst. Ne? Das heißt, es gibt
Erwartungen, die da existieren, oder auch das Wissen darum, was da wohl kommen könnte.
Genau, also insofern ist es nicht immer schon rein bottom-up oder rein top-down zu betrachten. Und das gäbe auch vielleicht aus der Perspektive Anlass dazu zu überlegen, wie machen wir die Bezeichnung tatsächlich, wenn es nicht nur irgendwie dann umschriebener Bereich ist, der dann auffällig ist, sondern sagen wir mal, die verschiedenen Aspekte, die da mit drin sind, sich sowieso über diese beiden Verarbeitungswege gegenseitig beeinflussen halt. Ne?
Ja, und wenn wir so ein Modell sehen mit jedem Menge Pfeile und eben auch, ne, was du schon gesagt hast, ganz viele Pfeile in beide Richtungen eben, nicht nur in die eine oder die andere, dann sind da ein paar neuere Begriffe dann in dem Modell drin, was sie überarbeitet hat. Dichotische Diskrimination zum Beispiel, ne? Dichotisches Hören, was vorher da als Begriff selber gar nicht so drin vorkam. Und auch für uns als Logopädinnen auch in der Diagnostik zum Beispiel nicht zu überprüfen ist. Ne? Mhm.
Genau, wir können ja nochmal die Modelle gegeneinander halten. Das ist natürlich jetzt im Rahmen von dem Podcast ein bisschen schwierig, wenn man das nicht vorliegen hat. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ins Forum Logopädie geht, sich die Ausgabe von Januar 2014 schnappt, beziehungsweise sich den Artikel mehr oder weniger online verfügbar macht, was ja jeder kann, der im DBL drin ist. Genau, da ist praktisch das ursprüngliche Modell so, besteht aus verschiedenen Kästchen, orientiert sich an einem Modell von Zimbardo et al., ne, was ursprünglich andere Verarbeitungs
das ist der Psychologie
eher, ja, an andere Verarbeitungs
Modalitäten
vielleicht.
Nee. Ja, ja, kann man auch so gar nicht genau sagen.
Ja, genau. Also eigentlich ist es praktisch mehr oder weniger adaptiert, kann man so sagen. Ne? Und schön übersichtlich im Grunde genommen. Also in dem alten Modell, das jetzt steht unten, ne, am Bottom, akustische Stimulation, also Schall, der empfunden wird. Dann das nächste Kästchen drüber ist die Wahrnehmung, die dann unterteilt ist in Selektion, Diskrimination und Lokalisation. Dann haben wir da als nächsthöhere Leistung mehr oder weniger in Anführungszeichen Klassifikation mit den...
Das sind Begriffe, die wir auch zum Teil aus der phonologischen Bewusstheit kennen. Mit Ergänzung, Synthese, Analyse.
Genau. Mhm. Und dann oben drüber halt andere mentale Prozesse, die ja sich auf der kortikalen Ebene auch nicht mehr unbedingt rausrechnen lassen, weil sich ja alles auch gegenseitig beeinflusst im Sinne von Erwartungen, Wissen und Motivation. Und rechts und links sind noch diese beiden Kästchen mit der Aufmerksamkeit, Vigilanz, geteilte Aufmerksamkeit, selektive Aufmerksamkeit oder generelle Wachheit.
Auf der anderen Seite der Arbeitsspeicher nochmal, auch mit diesen lauertypischen Begriffen Sequenz und Speicherung. Der Arbeitsspeicher als der Bereich, wo in einer bestimmten Reihenfolge eine bestimmte Menge abgespeichert wird.
Genau, also das wäre dieses alte Modell. Mhm. Am besten kann man wirklich irgendwie diesem Podcast folgen, indem man sich vielleicht diese Abbildung zugänglich macht, oder weiß ich nicht, ob wir in den Shownotes irgendwie was, oder vielleicht können wir da mal gucken, wo wir das hinpacken.
Link oder was, ne?
Ja, Link oder, ja, Links nicht so einfach. Okay, jetzt haben wir das neue Modell. Das neue Modell sieht, wenn man von Weitem guckt und nicht liest, was auf den einzelnen Kästchen
genau, sieht
steht,
eigentlich genauso aus.
Sieht genauso aus, aber verfügt über entscheidende Unterschiede. Also akustische Stimulation haben wir auch wieder, Empfindung auch im Sinne sensorischer Prozesse.
Und so das Periphere immer noch, ne?
Genau, sozusagen. Mhm. Ne?
Und dann haben wir nicht mehr den Begriff Wahrnehmung, sondern hier steht schon auditive Verarbeitung drüber.
Ne? Genau, und das ist dann praktisch jetzt eben seit 2014, seit Frau Lauer das so propagiert, natürlich auf der Basis der damaligen Evidenzlage. Darunter fällt eben die dichotische Diskrimination, dann Selektion, Diskrimination und Lokalisation, das, was vorher auch schon da stand. Dichotisch ist einfach dieses binaurale Hören, ne? Also dass man einfach guckt, man hat zwei unterschiedliche Reize auf zwei unterschiedliche Ohren und dann soll man bestimmen, ne, was man gehört hat, jeweils auf dem einen und auf dem anderen Ohr.
Dass beides quasi gleichzeitig wahrgenommen werden kann, ne?
Genau, und dann kann man über eine Diagnostik rausfinden, eben ob jemand eher
rechts- oder linksohrig ist, ne?
Genau, sozusagen, wie Rechts-Links-Händer.
Ja.
Gut, ne? Und dann ist es jetzt so, dann kommt die Klassifikation, das hat ist genauso wie bei dem anderen, eben mit Ergänzung, Synthese, Analyse, also bezieht sich dann auf Aspekte, die auch der phonologischen Bewusstheit zugeordnet werden können und dann die anderen mentalen Prozesse. Und Aufmerksamkeit und Arbeitsspeicher, die links und rechts hier von dem Strang, der von unten nach oben oder oben nach unten geht, positioniert sind, die nennen sich jetzt ganz klar Einflussfaktore. Aufmerksamkeit und Einflussfaktor Arbeitsspeicher. Ja? Das heißt, die wurden jetzt anders gelabelt.
Und fallen dadurch so ein bisschen aus diesem eigentlichen Verarbeitungsgedanken raus. Ne? Das so, was brauche ich, um auditive Reize zu verarbeiten oder ne, dass die ankommen und ich kann damit was anfangen. Da ist jetzt der Arbeitsspeicher mit der Idee, eine bestimmte Menge wird in einer bestimmten Reihenfolge aufrechterhalten, wird als Einflussfaktor gesehen oder auch die Aufmerksamkeit als Einflussfaktor und nicht als Element dieses Ablaufs, ne?
Oder genau, also auch nicht als, sagen wir mal, als Symptom einer AV.
Das heißt, wenn da irgendwo was nicht funktioniert innerhalb dieses Ablaufs und wir deshalb von einer auditiven Verarbeitungsstörung sprechen, dann meinen wir nicht gleich als erstes, so wie wir früher sofort an sowas wie eben auditive Merkfähigkeit gedacht haben, eben jetzt nicht sofort sowas, sondern bleiben in dieser mittleren Spalte.
Genau. Also bei
der auditiven Verarbeitung selber.
Genau.
Lokalisation, also Diskrimination, Selektion und dichotische Diskrimination.
Genau, nur das, nur diese, die Aspekte, die in dem Kästchen von der auditiven Verarbeitung drinstehen, die du gerade genannt hast, ne, sind die, die eben, also wenn die auffällig sind, dann kann man von einer AV-Störung sprechen, auditiven Verarbeitungsstörung sprechen. Ne?
Ja.
Ansonsten nicht, schlägt Frau Lauer vor. Ne? Und ja, und das ist natürlich so, dass man diese Patienten dann wirklich definitiv ganz klar überwiesen bekommt vom Phoniater PET-Audiologen, dass man da als Logopädin ja idealerweise bestenfalls, wenn man Audiolog vielleicht hat, dann kann man irgendwie da auch testen. Aber unter normalen Umständen ist das schwierig, wenn man keine apparative Diagnostik machen kann.
Nee. Also rein schon, ne? Lokalisation oder dichotisches Diskriminieren.
Ja, ja. Also man kann es zwar therapeutisch behandeln in irgendeiner Form, aber also in jedem Fall denke ich mal, es ist schwierig, einfach so diese Diagnose zu stellen als Logopädin. Das muss wirklich ganz explizit abgeklärt sein, also ärztlich, ne? Und eben fachärztlich auch abgeklärt sein.
Das heißt, du würdest auch eher dafür plädieren, wenn man sich für diesen Bereich der Auffälligkeiten bei Kindern interessiert, die nicht im peripheren Hören liegen und die jetzt auch nicht mit einer normalen Therapie der Sprachentwicklungsstörung zu behandeln sind. Kinder denken, die vielleicht dann auch in der Schule auffällig sind, ne, so Typ bei Diktat und allem Möglichen, was aber jetzt eben nichts mit einer LRS wieder zu tun hat. Ne? Man muss da immer so viel raustun, das ist es nicht, das ist es nicht. Man also mit solchen Kindern arbeiten wollte oder die hätte, bräuchte man schon ein besonderes Wissen, besonderes Equipment und Ausstattung, oder?
Im Prinzip schon, aber das klären wir mal kurz nach einer Entspannungspause. Ja, also ich denke mal, man ist sicherlich, wenn man das behandeln möchte, gut beraten, wenn man über Audiolog 4 verfügt oder Audiolog verfügt, ne, weil das Programm alle Funktionen umfasst auch. Ne? Also man kann da mit den entsprechenden technischen Geräten eben Übungen zu den ganzen Bereichen machen. Ich meine, dichotisches Hören ist ja schwer möglich, ne? Wenn man, man kann ja nicht den einen Logopäden auf die eine Seite stellen, den anderen auf die andere. Ich meine, Diskrimination kann man auch ohne Audiolog 4 machen, ne? Dann
Störschall kriegt man auch noch.
Störschall kriegt man auch hin. Da spricht man ne, in der Fachwelt von sogenannten FM-Geräten, mit denen man dann Störschall produziert. Lokalisation könnte man auch noch irgendwie hinkriegen, ne? Indem man dann praktisch sagt, hinten, vorne, rechts, links, Kind hat die Augen zu, kann man da sicherlich auch etwas professioneller gestalten. Ich habe gelesen, gerade auch in den S1-Leitlinien, ne? Also die ja sich nicht nur auf die AV beziehen, sondern auf die AVWS, dass es im englischsprachigen Raum da wirklich einiges gibt, ne? An Programmen, die ganz klar ablaufen. Ja, die aber weitestgehend, denke ich mal, dem deutschen Sprachraum verschlossen sind. Und Audiolog hat ja auch nicht unbedingt einen ganz klaren Ablauf. Da kann man ja mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das machen. Das ist nicht so stringent aufeinander aufbauend, sondern kann man so nach Augusto machen. Also orientiert natürlich am Störungsbild des Kindes, ist klar. Ne? Aber wie gesagt, da fehlt dann diese Klarheit im Voranschreiten, das Programmatische, denke ich mal, so ein bisschen.
Was ja nun auch für so ein angloamerikanischen Raum typischer ist, ne? So was Programmatisches. Und ja.
Genau, also behandeln einiges schon, aber wie gesagt, ich denke mal, also ich, wenn ich halt jetzt nicht Audiolog 4 hätte, da würde ich mir dann, hätte ich schon das Gefühl, dass ich mir eher ein bisschen schwerer tue, ne? Also das zu behandeln. Aber die Behandlung, die umfasst ja nicht nur auch, dass man sich konkret um diese Leistungen kümmert, sondern ist, also gerade auch Frau Lauer plädiert ja auch für sogenannte adaptive Maßnahmen, also dass man praktisch auch eine Umfeldberatung macht, also dass man versucht, den Menschen, der hier Auffälligkeiten hat, die sich vielleicht nicht so ohne weiteres durch Übung verändern lassen, sondern irgendwie dauert vielleicht auch eine ganze Weile und dann ist halt die Frage, inwiefern kann man das tatsächlich basal verändern.
Ja, da geht um so Kompensationsmöglichkeiten
geht, also ne? Im Sinne von einer Modifikation der Hörumgebung zum Beispiel. Ne?
Ja, so ganz klassische Sachen wie Sitzplatz im Raum, ne? Zum Beispiel in der Schule, wenn es um Schulkinder geht. Oder auch die Geräusche insgesamt nochmal anzugucken, was wie empfindlich sind die Kinder da und für mehr Ruhe zum Beispiel in der Klasse zu sorgen. Also alles so, die, ne? Das meinst du mit so außenrum?
Ja, genau. Also das ist dann auch, da bezieht man dann natürlich auch so Lehrer mit ein oder wie auch immer. Ne? Also das kann man nicht.
Weißt du, ob es da irgendwie auch noch mehr wie so Fragebögen oder sowas gibt aus dem angloamerikanischen Raum? Weil das wäre ja, ne, klar kann sich das jeder selber überlegen, was bespreche ich jetzt mit der pädagogischen Fachkraft noch, aber da wäre ja auch mal.
Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, ne, also dieser Podcast, der ist jetzt hier so spontan ein bisschen geboren, aber ich denke mal, das Buch von Frau Lauer von 2014 wird da schon einiges hergeben auch zu. Also da ist das in jedem Fall methodisch auch angesprochen, wie man das angehen könnte. Ja. Ne? Also insofern hat man da einen guten Leitfaden damit. Ne? Also genau hier therapeutische Handlungsfelder, hier ist es nochmal kurz schematisch dargestellt auf der Seite 8 im Forum Logopädie Januar 2014. Also die Handlungsfelder sind Beratung Eltern und Pädagogen, Modifikation der Hörumgebung und dann auditives Training bottom-up, top-down. Ne? Also in beiden Richtungen. Also da ist dann schon auch mehr drin, als nur irgendwie das ganz Zentrale, so wie das aussieht.
Genau. Ja, und im besten Fall macht man da nochmal eine Fortbildung, ne? Und liest das Buch ausführlich.
Ja, kann man machen. Also wenn einen das jetzt wirklich anspricht, ne? Also ich meine, wir hatten ja vorhin schon besprochen, ne? Es kommt selten jemand, ja, wo man dann einfach sagt, der hat die Diagnose. Ne? Mhm. Punkt. Es ist so, ist sicher abgeklärt.
Manchmal halt je nachdem, wer in was für einem Zentrum vielleicht auch arbeitet, ne?
Genau. Ein
Behindertenzentrum oder sowas.
Ja, da, die haben es, ne, vielleicht dann eher auch mal da, ne? Aber so, sagen wir mal, Logopäden sind ja meistens eher sehr breit aufgestellt. Mhm. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen auch, der sagt, dafür bin ich hier qualifiziert, und dann spricht sich das auch rum, ne? Und sowas kann auch sein. Also ich meine, ich würde es mir in jedem Fall zutrauen, das zu behandeln, ne? Das ist kein Thema. Aber ja, ist halt die Frage, wie häufig wird diese Diagnose ganz konkret so auch gestellt, und ist, inwiefern ist diese Diagnose dann auch gesichert, sodass es dann tatsächlich im Kern zu genau einer solchen Therapie kommt. Ne?
Ich denke, das ist auch ein Grund, weshalb wir das nicht als sehr großen Diagnostik- und Therapiebereich innerhalb der Ausbildung bei uns haben. Ne?
Ja, genau. Ich meine, es ist ja so, dass zum Beispiel phonologische Bewusstheit wird ja, ne, im Rahmen von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen meistens mit dazugenommen. Auch ist sinnvoll, macht Sinn. Ne? Auch die Hörmerkfähigkeit, wenn man merkt, da ist eine Auffälligkeit, mhm, da, dann wird das irgendwie in der ganz normalen Sprachtherapie auch mit dazugenommen. Haben wir auch schon gesehen, dass es keins der Kerngebiete ist für eine AV. Und also Aufmerksamkeit oder sowas. Also ich denke mal, vieles kennt man auch, ne? Nur, dass man halt wirklich ganz umfassend da einsteigen muss, im Sinne von, ich muss Eltern, Pädagogen beraten.
Ja.
Ich muss für eine Modifikation der Hörumgebung sorgen. Und dann muss ich auch noch wirklich genau an den Punkten ansetzen, die auch auffällig sind. Ne? Dazu bedarf es einfach. Also wie gesagt, meiner Meinung nach steht und fällt es mit der klaren, mit dem klaren U-Bericht mehr oder weniger, mhm, vom Phoniater, Pet-Audiologen, ja, ne, dass man einfach die Sachen objektiv da hat, dann kann man sagen, ne, so und so ist so. Es, und man weiß auch, wo man dann ansetzen muss. Das ist jetzt kein riesengroßer Zauber. Nee. Nur man hat es in der Reinkultur eigentlich ganz so gut selten wie nie.
Ne? Ja.
Genau.
Da so, ne? Also wichtig, nicht im Nebel rumstochern und denken, ach, ich mach mal dieses, ich mach mal jenes, sondern wissen, wenn es um eine auditive Verarbeitungsstörung geht, dann sind wirklich diese Prozesse gemeint, mhm, ne? Die wir schon ein paar Mal wiederholt haben. Lokalisation, Selektion, dichotische Diskrimination, Diskrimination selber, mhm, dass es wirklich darum geht, und der Rest sind Einflussfaktoren zum Beispiel. Und es reicht eben nicht zu sagen, ich arbeite an der Merkfähigkeit und damit wird so eine auditive Verarbeitungsstörung
behoben. Sowieso nicht.
Vor allem dann. Genau, nicht, ja.
Aber es nicht ist der ja Kern nochmal, ist, ne?
Genau. Nee, genau. Aber ist ja im Vergleich zum Modell vorher, wo einfach die Merkfähigkeit ein Bestandteil dieser Verarbeitungskaskade war, von, mhm, oben und nach unten, mhm, nochmal deutlich, finde ich, rauszustellen, dass das eben nur ein Einflussfaktor ist. Bestimmt ein sehr wichtiger, aber, mhm, eben nicht, der gehört nicht zum Symptomkomplex oder zum Leitsymptom.
Also man kann nicht davon sprechen, in einem Therapieplan beispielsweise, mhm, ne, den wir hier in der Ausbildung schreiben lassen, das hier ist die auditive Verarbeitung. Nö, also das ist, mhm, einfach phonologisches Arbeitsgedächtnis, so kann man es nennen. Okay, nochmal. Jetzt haben wir da eine ganze Menge drüber geredet, ne? Also uns eben vor allen Dingen hier auch an Lauer orientiert, die S1. Genau. Mhm. Sich mal anzuschauen, das schadet auch nichts. Also
gibt es einfach so im Internet, ne?
Die gibt es einfach, kann man sich einfach
und fertig
downloaden, ja, und kann gucken, ob man was damit anfangen kann. In jedem Fall schlägt die ASHA das
A-S-H-A.
Auch.
ASHA.
Mhm. Sag mal,
bestimmt, aber nur, dass nochmal klar ist, was das für Buchstaben sind.
Also sagen wir mal hier die American Speech and Hearing Association schlägt tatsächlich genau das Gleiche vor, was Lauer auch sagt. Ne? Also, dass man tatsächlich hier hauptsächlich diese auditive Verarbeitung im Sinne von dichotischer Kriminologisierung. Diskrimination.
Da sind ja auch immer die Hördetektive unterwegs, passt ja, schon.
Genau, alles klar. Nee, also klar, daher ne, der Versprecher. Ne? Ja.
Sag, was ist so dein Fazit, wenn man sich damit beschäftigt und so wie du auch das alte Modell gut kennt, sich in das Neue reinarbeitet? Was ist so dein persönliches Fazit?
Also ich finde grundsätzlich spannende Sache, ne? Also weil gerade weil es so wenig Erfahrungssachen gibt, ne, mit eindeutig diagnostizierten Patienten, ich habe jetzt mich eben vorhin auch mal in die Leitlinien da eingelesen und so geguckt, was steht denn da, ne? Also sich da mal vertiefend mit auseinanderzusetzen, erweitert sich ja das Spektrum deutlichst. Also das ist einfach so ein, hier sich auf den Podcast vorzubereiten, ist sowas wie eine kleine Fortbildungsveranstaltung für sich selbst. Ne? Mhm. Genau, was ist dein Fazit jetzt so?
Ja, tatsächlich nochmal so dieses Rausheben der Merkfähigkeit und der Aufmerksamkeit als Einflussfaktoren raus aus diesem, wir überprüfen diese Punkte nach in dem Screening nach Lauer, ne, so wie man das viele Jahre lang gemacht hat, dass das jetzt nochmal ein bisschen klarer ist. Ja, ja. Wo gehören die eigentlich hin?
Genau, eigentlich ist es professioneller als das, was man, wenn man es so ein bisschen Feldwald- und Wiesenmäßig macht. Also man muss wirklich die entsprechenden Professionen mit heranziehen. Ne? Ich denke mal, das ist so das absolute Fazit, ne? dass man nicht mal eben so diagnostiziert oder so, sondern eine klare Fragestellung auch da sein muss.
Ich glaube, das ist was in der Logopädie ja immer deutlicher so sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass man in vielen Bereichen es schafft, noch genauer und noch konkreter zu sagen, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Ne? Mhm. Und was ist eigentlich die Aufgabe und woran arbeiten wir denn jetzt eigentlich? Ne?
Genau, in diesem Sinne
verabschieden wir uns. Tschüss.